und herzlich willkommen zur ersten Folge von Work and Nerd, dem Podcast von und mit zwei selbstständigen Nerds. Ich bin Theresia und ich sitze hier in meinem Remote-Podcast-Studio, natürlich nicht alleine, sondern mit dem wunderbaren Frederik.
Ja, hallo und moin moin, liebe Grüße.
Sehr schön. Frederik, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, dass wir heute unsere erste Folge haben, aber ich bin auch ehrlich gesagt so ein bisschen nervös, aber das wird sich mit der Zeit auch sicherlich legen. Wie geht's dir denn?
Ja, tatsächlich auch ein bisschen nervös, weil ich bis jetzt in Podcasts zwar schon häufiger zu Gast war, aber jetzt ist das ja hier unser gemeinsames Podcast-Projekt und das fühlt sich gleich ganz anders an, muss ich sagen.
Das stimmt auf jeden Fall, aber ich glaube, wir haben uns für heute auch ein richtig schickes Einstiegsthema ausgedacht, nämlich warum man überhaupt selbstständig wird, also was sind Gründe, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber ich glaube, bevor wir da reinstarten, sollten wir uns mal so ein bisschen vorstellen, damit die Zuhörenden da draußen überhaupt wissen, wer die hier jetzt die nächsten paar Minuten, mal schauen, wie lange es wird, auch voll labert. Wie sieht's aus? Magst du vielleicht anfangen mit einer kurzen Vorstellung? Wer bist du? Was machst du? Und warum bist du hier?
Na klar, mache ich gerne. Also ja, ich bin Frederik Breiler. Ich komme aus Hamburg, lebe hier, bin hier geboren und bin jetzt seit knapp 22 Jahren selbstständig und zwar als Gründungsberater. Das heißt, ich habe mit Gründungsthemen, selbstständigen Themen ständig zu tun und habe schon sehr, sehr viele Menschen in die Selbstständigkeit begleiten dürfen und ja, bin insofern ständig konfrontiert mit allen möglichen Themen rund um die Selbstständigkeit. Das ist das, was ich so tue und ja, wenn mir die viele Arbeit noch Zeit lässt, dann beschäftige ich mich gerne auch mit Nerd-Themen, auf die wir dann später nochmal zu sprechen kommen.
Genau, sehr cool. Und ja, wir kennen uns ja auch tatsächlich daher, dass du ja unter anderem auch meine Gründung damals begleitet hast, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und ja, irgendwie ist der Kontakt die ganze Zeit da geblieben, weil ich mich auch bei dir sehr gut aufgehoben gefühlt habe.
Ja, tatsächlich verbindet uns das und ja auch eine andere Sache. Tatsächlich habe ich damals, als ich dich zu deiner hauptberuflichen Gründung beraten habe, direkt gedacht, okay, die hat Ahnung von genau den Themen, bei denen ich Unterstützung gebrauchen könnte. Und insofern habe ich dich dann ja auch ein paar Monate später auf eins deiner Steckenpferde, auf das Thema Social Media angesprochen.
Genau. Und ich glaube tatsächlich, ich muss gerade echt noch mal so ein bisschen überlegen, aber ich glaube, wir haben damals in der ersten Beratung schon so ein bisschen über Nerd-Themen gequatscht, weil ich hinten bei mir im Regal nämlich die ganzen Trading-Card-Game-Sachen und Rollenspiel-Sachen stehen habe, ne?
Das ist richtig. Und das hat auf jeden Fall geholfen, dass ich dich direkt abgespeichert hatte. Und da hatte ich in unserem ersten Zoom-Meeting nachgefragt, was du dann alles stehen hast. Hätte ja theoretisch auch sein können, dass das nicht dein Kram ist, also unwahrscheinlich, aber das hat mich gleich interessiert. Und ja, so ist das unter uns Nerds, ne? Man freut sich, wenn man Gleichgesinnte kennenlernt und da hat man dann immer gleich ein Gesprächsthema, was dann im Zweifelsfall auch für Stunden und Tage und Wochen reichen würde.
Oder für einen ganzen Podcast. Aber wir sprechen natürlich nicht nur über die nerdigen Seiten meines Lebens, sondern ich bin natürlich auch selbstständig als Marketing- und Office-Managerin inzwischen. Bin ursprünglich als Social-Media- und Marketing-Managerin gestartet und ja, mache dementsprechend seit fast 3 Jahren selbstständig Marketing für ganz, ganz unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Branchen. Und ja, wie Frederik schon erzählt hat, unter anderem darf ich das auch für ihn machen. Und ja, es ist immer wieder schön, sich da auch in ganz viele verschiedene Themen einzuarbeiten.
Ja, und ich glaube, das ist etwas, was unsere Berufsbilder auch gemeinsam haben, ne? Also, dass wir uns reindenken müssen in die Geschäftsideen von anderen Leuten. Also du dann eben mit den Marketing-Themen und Office-Themen, ich mit der Gründung an sich, also mit dem Geschäftsmodell. Aber wir müssen beide verstehen, oder sagen wir mal, wir machen unseren Job noch besser, wenn wir gut verstehen, was diese andere Tätigkeit unserer Kundinnen und Kunden auszeichnet.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dadurch bekommen wir auch, also du ja noch mal viel, viel mehr als ich, aber ich glaube, wir beide auch ganz viel Insights so in verschiedenste Themen aus dem Selbstständigkeitsbereich. Also wir haben nicht nur mit unserem eigenen Bereich zu tun, sondern eben mit ganz, ganz, ganz vielen Bereichen. Und das ist ja auch unter anderem so eins der Themen, über die wir hier im Podcast sprechen möchten, ne? Also über unsere Arbeit als Selbstständige, über die Selbstständigkeit an sich und unter anderem natürlich auch mit unserem heutigen Thema, warum wird man denn eigentlich selbstständig?
Ja, und ich finde, das ist ein ganz faszinierendes Thema, weil hinter jeder Gründung wirklich eine Geschichte steht. Und da gibt es natürlich auch mal Parallelen, aber da gibt es schon viele, viele unterschiedliche Gründe, wie es zu einer Selbstständigkeit, wie es zu einer Gründung kommen kann.
Auf jeden Fall. Also wie bist du eigentlich denn bei dir in deine Selbstständigkeit reingekommen? Also wie bist du denn damit gestartet?
Ja, tatsächlich ein bisschen zufällig und das begegnet mir auch häufiger bei meinen Kunden. Bei mir war es konkret so, ich war noch im Marketingstudium, also vielleicht das noch kurz zu meinem Hintergrund. Also ich habe erstmal Bankkaufmann gelernt, noch ein paar Jahre im Private Banking gearbeitet, also vermögende Privatkunden beraten, da dann aufgehört, Marketing studiert an so einer Berufsakademie hier in Hamburg. Und während des Studiums hat mich einer meiner Profs, einer der Dozenten gefragt, ob ich ihn so ein bisschen unterstützen kann, so so ein bisschen Mädchen für alles, also bei konkreten Marketingprojekten, die er selber begleitet hat, unterstützen, ein bisschen Hilfsarbeiten, auch mal für ihn eingekauft, wenn er irgendwelche Präsentationsmappen brauchte. Damals gab es ja noch Staples, ja, das war früher allgemein, fand ich so ein wichtiger Laden einfach für Selbstständige. Da hat man halt alles bekommen fürs Büro. Da war ich dann sehr häufig in der Zeit und dann eben auch für ihn, also für den habe ich alles Mögliche gemacht, auch begleitet zu Terminen. Und ja, das fing dann halt schon nebenberuflich an, während des Studiums noch. Und nach dem Studium war eigentlich mein Plan, dann wirklich ins Marketing zu gehen. Vielleicht in der Finanzbranche, wo ich ja herkam, habe Bewerbung geschrieben, hatte auch Einladungen und es klappte aber nicht so. Also ich bin da wirklich monatelang auf Jobsuche gewesen, habe Arbeitslosengeld bekommen und irgendwann ja auch mit meinem damaligen ersten und einzigen Auftraggeber gesprochen, dem Frank, Grüße an dieser Stelle. Und der meint dann, ja, dann mach dich doch hauptberuflich selbstständig, du bist doch jetzt auch Marketing-Experte nach dem Studium. Ja, zwar jetzt noch ohne große Berufserfahrung, aber ja, damit kann man doch trotzdem Geld verdienen. Also mach dich doch einfach als Marketingberater selbstständig. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Also die Idee kam von außen ein Stück weit. Gleichzeitig war der Schritt nicht so groß, von der nebenberuflichen in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen. Und damals gab es noch ein Fördermittel vom Arbeitsamt, das hieß Überbrückungsgeld, das wurde jetzt abgelöst durch den Gründungszuschuss schon vor vielen Jahren und das konnte man damals sehr problemlos beantragen und dann hat das Arbeitsamt mich aber auch direkt in ein 2-Tage-Seminar gesteckt bei einem Bildungsträger, um so ein bisschen ja zu lernen, wie geht Selbstständigkeit, und das war so ein Schlüsselmoment bei mir, weil ich bei den Inhalten zu 80% dachte, wow, das weiß ich ja alles. Ja, ich hatte natürlich kaufmännische Inhalte nicht nur im Studium, ja, sondern dann eben auch schon vorher bei der Banklehre. Ich habe Marketing studiert, was ein ganz wesentlicher Teil ist von Selbstständigkeit. Jeder muss ja an Kunden kommen.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, so ohne Kunden geht's nicht oder Auftraggeber. Und das, was noch fehlte, also was dann noch neu dazu kam, das war dann eben sowas wie, was für Fördermittel gibt es und wie kommt man an einen Gründungskredit? Also wobei ich da auch sagen muss, das war dann natürlich auch sehr dicht an meinen Banking-Themen dran. Und also das fühlte sich alles für mich sehr unkompliziert an. Und tatsächlich habe ich dann auch war ich fast auf Autopilot, als dann der Dozent dort sagte bei diesem Gründungsseminar, es gibt so viel Interessenten für das Thema Gründung aktuell. Also er müsste sich eigentlich 3 oder 4 teilen und irgendwie 3, 4 Seminare parallel geben, weil die Seminare alle voll sind, also übergebucht sogar. Ich weiß noch, wie eng das in dem Raum war. Der war, glaube ich, für 16 Personen, es saßen 22 drin und war dann schön stickig. Das war auch irgendwie mitten im Sommer, glaube ich.
Oh ja, das war das Beste.
Ja, oder auf jeden Fall ein sehr warmer Frühling. Und ich bin dann wirklich hinterher zu mir hin und habe gesagt, so, also die Themen, die sind mir alle sehr vertraut. Das klingt so, als ob sie einen Dozenten brauchen. Hier bin ich. Wie sieht's aus? Und dann guckte der mich an und fragte 2, 3 Fragen. Meinte dann noch, Banker, na, das ist ja schon mal unsympathisch, aber gut. Wir haben schon recht, ich könnte einen Dozenten gebrauchen. Und dann habe ich mir diesen Kurs noch 2-mal angehört, selber recherchiert. Das war noch die Zeit der Overhead-Folien. Dann brauchte ich meinen eigenen Foliensatz für den Overhead-Projektor. Habe dann diverse auch veraltete Infos oder auch kleinere Fehler behoben und habe dann direkt gemerkt, okay, wenn ich hier zu Gast bin in einem Seminar und ich sag mal, von den vielen, vielen Dutzend Infos, die man bekommt, stimmen aber 3, 4 auch gar nicht so richtig und ich kann das schon nach kurzer Eigenrecherche direkt noch auf ein besseres Niveau heben oder zumindest die Fehler beseitigen. Das hat mir natürlich ein gutes Gefühl gegeben und insofern war dann mein erster Auftrag in der hauptberuflichen Selbstständigkeit selber Gründerseminare zu geben und das war cool, das hat viel Spaß gemacht. Also ich war dann halt direkt im Thema Erwachsenenbildung auch drin und habe da in jedem Seminar im Schnitt 15, 20 Leute kennengelernt, alle mit ihren eigenen Geschäftsideen und ganz unterschiedlichen Motivationen, ganz unterschiedlichen Gründungsgeschichten. Man hat natürlich auch eine Vorstellungsrunde gemacht, hat sich ein bisschen kennengelernt und einige davon habe ich dann ja auch hinterher direkt beraten. Also wie kommst du an ein Fördermittel, wie kommst du an einen Gründungskredit, Hilfe beim Businessplan. Das waren ja durchaus auch noch Zeiten, wo nicht jeder mit Word und Excel umgehen konnte oder mit einem Textprogramm, einer Tabellenkalkulation allgemein. Von Google gab es auch noch keine, davon mal abgesehen. Ja, also viele Konkurrenzprodukte gab es da noch gar nicht. Und also man hatte so einen Wissensvorsprung, alleine schon, weil man eine kaufmännische Ausbildung hatte und so ein bisschen Ahnung von Gründung. Und das war mein Start in meine Selbstständigkeit tatsächlich. Also viel Zufall.
Aber finde ich super cool. Ich wusste gar nicht, dass du ursprünglich auch mal erst so als Marketingberater unterwegs warst. Also ich wusste ja, dass du auch Marketing studiert hast, beziehungsweise da das Studium gemacht hast. Das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, dass du darüber reingekommen bist. Aber viele Zufälle und irgendwie aber auch ein richtig cooler Weg, ne?
Ja, für mich auf jeden Fall ein großer Glücksfall, weil Gründungsberatung einfach genau der richtige Beruf ist für mich. Das muss man wirklich sagen. Also ich finde allgemein, dass Selbstständigkeit viele Vorteile hat. Und wenn es dann aber auch wirklich noch der Wunschberuf ist, von dem man natürlich vorher nichts wusste.
Ja, klar.
Also das ist ja nicht so am Berufskundetag in der Schule oder so, wenn es sowas heute noch gibt, Berufsorientierungstag, dass da dann eben selbstständige Gründungsberater stehen und sagen, hey, mach das doch auch. Sondern da stehen dann halt wirklich die klassischen Berufe, die vielleicht auch gerade Azubis suchen. Die nutzen das ja auch für Eigenwerbung. So bin ich damals zur Banklehre gekommen, ja, weil am Berufskundetag da Banker standen und ich das ja relativ interessant fand oder zumindest von allen Vorträgen, die ich mir angehört habe, am interessantesten fand. Und das ist mein Weg in die Selbstständigkeit. Insofern gibt es da auch viele, viele andere Wege natürlich auch. Wie lief das denn bei dir, Theresia?
Bei mir lief es tatsächlich doch irgendwie ein ganzes Stück anders. Also dieser Wunsch, selbstständig zu sein, den hatte ich schon echt früh. Also ich wusste noch gar nicht, was ich beruflich machen möchte, aber ich wusste, ich will selbstständig werden. Ich glaube, das war so mit 16, also auch eine ganze Zeit vor dem Abitur.
Wow.
Ja, und habe da dann auch immer mal so ein bisschen überlegt und dann waren bei uns natürlich auch so diese Berufsorientierungstage und dann habe ich mir auch so ein paar Sachen angehört, so viel auch Marketing, aber auch touristischer Bereich, auch Eventbereich, alles Mögliche und am Ende ist es dann ja auch erstmal bei mir so eine Ausbildung als Kauffrau für Tourismus und Freizeit geworden, weil ich dachte, komm, egal was du später machst, auch für eine Selbstständigkeit musst du ja erstmal irgendwie was in der Hand haben, ja erstmal ein bisschen was lernen und habe dann erstmal 3 Jahre lang diese Ausbildung gemacht. Fand es auch super, bin dann auch erstmal noch ein paar Jahre im Tourismusbereich geblieben, zwischendurch mal im Reisebüro, dann wieder in so einer touristischen Wirtschaftsförderung und habe dann irgendwann beschlossen, ich möchte noch mal was anderes machen. Ich wollte sowieso umziehen, bin dann in die Nähe von Frankfurt am Main gezogen und dachte, hey komm, statt Tourismus wäre Marketing ja auch mal was. Hat mir Spaß gemacht, war schon Teil meiner Ausbildung, hatte ich ein paar Weiterbildungen auch gemacht in der Zwischenzeit, zum Beispiel zur Social Media Managerin etc., also alles Mögliche, was man da halt auch machen kann, um eben das Studium zu vermeiden, weil ich eben einfach kein Studiumslerntyp bin. Ich bin halt einfach ein sehr, sehr praktischer Lerntyp und habe mich dann eben für den Weg entschieden. Bin dann ins Marketing gegangen, habe auch relativ schnell einen Festanstellungsjob gefunden, aber dann irgendwie festgestellt, dass Marketingarbeit doch dann in der Praxis für mich anders funktioniert als zum Beispiel der kaufmännische Beruf, den ich hatte und ich nicht so unbedingt dafür geschaffen bin, das als 9-to-5 zu machen.
Ja.
Ja. Also vielleicht hast du die Erfahrung ja auch gemacht, dass Marketing funktioniert halt einfach nicht von 9 bis 5 zu strikten Arbeitszeiten, während man am PC sitzen muss. Und leider war das bei meinem ehemaligen Arbeitgeber eben so ein bisschen die Vorgabe, wenn man nicht am PC saß und nicht produktiv aussah, dann war man es eben auch nicht. So.
Okay, ja, krass.
Dann hatte ich nochmal gewechselt zu einem anderen Arbeitgeber, bei dem es aber leider ungefähr genauso lief. Also da war halt in beiden Fällen wenig Verständnis für kreative Arbeit da leider. Und dann irgendwann hatte ich so ein bisschen die Nase voll. Also ich war auch tatsächlich gar nicht so lange da, weil ich nach ein paar Monaten schon gesagt habe, das kann es doch eigentlich nicht sein. Das muss doch auch anders gehen. Ja gut, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Selbstständigkeit. Ne?
Ja.
Da habe ich mich so an meinen ursprünglichen Traum zurückerinnert und gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich habe keine Verpflichtungen, ich bin im Zweifelsfall abgesichert und mein Gott, was soll schon passieren? Und ja, dann saß ich bei dir in der Gründungsberatung.
Ja, manchmal geht es dann ganz schnell. Aber ich finde den Aspekt auch spannend, ne? Das gehört ja zu diesem Thema, warum mache ich mich selbstständig, auch dazu. Die allermeisten sind ja erstmal angestellt. Also wirklich machen eine Ausbildung, machen ein Studium, sind dann angestellt. Und dann gibt es ja irgendein Event, irgendein Ereignis, was dazu führt, dass es in die Gründung geht. Und das ist ganz häufig auch Unzufriedenheit mit der Festanstellung. Und jetzt haben wir hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern ja die Situation, die man ganz häufig auch in den Medien liest und hört und sieht, dass wir Fachkräftemangel haben oder auch Kräftemangel allgemein, auch in Branchen, von denen ich dann mitbekomme als Gründungsberater, dass ganz viele Leute dort selber kündigen, weil es ihnen nicht mehr gefällt. Also zum Beispiel große Unternehmensberatung, mal als ein Beispiel, wo dann die Leute häufig hinterher was ganz anderes machen. Ja, du bleibst ja jetzt dem Marketing treu oder bist dem Marketing treu geblieben. Und dann gibt es auch Leute, die gehen aus einer großen Unternehmensberatung raus und werden dann Heilpraktiker zum Beispiel.
Ja.
Also genau, wäre das schon ein weiterer Grund, also Unzufriedenheit mit der Festanstellung und eine ganz bewusste Entscheidung, dort selber zu kündigen oder eben nach der Probezeit nicht weiterzumachen oder ähnliches und dann ja direkt in die Selbstständigkeit zu gehen. Das kann ein weiterer Punkt sein und ich kann da gleich noch ein paar nennen, aber du hast ja bestimmt auch noch ein paar Beispiele aus deinem Umfeld auf Lager.
Ja, was ich finde, was da auch so ein bisschen dran anschließt, ist halt eben das Thema, was du auch gerade gesagt hast, so die in der Unternehmensberatung waren und dann aber zum Beispiel Heilpraktiker geworden sind in der Selbstständigkeit, dass man so ein bisschen das, wofür man sich viel, viel mehr interessiert oder teilweise auch einfach das Hobby zum Beruf macht. Ne? Das kann ja auch durchaus ein Punkt sein. Und es gibt nun mal auch ein paar Berufe, die sind, finde ich, einfach für die Selbstständigkeit prädestiniert, wenn man sich zum Beispiel so Fotografie anschaut oder Illustration oder so, was ja durchaus auch Hobbys sind, die aber für viele auch inzwischen der Hauptberuf sind.
Ja, total. Und das hat dann manchmal auch ganz viel mit Purpose zu tun. Also habe ich das Gefühl, dass ich der Gesellschaft irgendwas bringe. Und also ohne da jetzt total zu ranten über die großen Unternehmensberatungen, aber ich kann einfach sehr nachvollziehen, dass das für viele Menschen sich schöner anfühlt, vielleicht Menschen im gesundheitlichen Bereich zu helfen, zu unterstützen, ob nun als Heilpraktiker oder was auch immer, als dazu beizutragen, dass Firmen fusionieren und dann wieder ein paar tausend Menschen entlassen werden oder was auch immer. So, also um jetzt mal so ganz schwarz-weiß zu malen, kurz, also Purpose kann etwas sein, aber auch generell dieses, möchte die Welt verändern. Ich habe ein Problem erkannt, möchte dieses Problem lösen. So,
ja.
Vielleicht soziales Problem, also bei Social Startups, die dann also häufig ja ne, mit Geld verdienen, auch so vielleicht ein paar Herausforderungen haben oder auch Vorbehalte haben. Oder wir haben dann natürlich die Startups, die dann auch richtig Kohle machen wollen und dann Investoren gewinnen wollen, Exit machen wollen. Das ist nochmal eine eigene Welt. Da lohnt sich sicherlich auch irgendwann nochmal eine eigene Folge. Wann ist ein Startup eigentlich ein Startup und was ist an einem Startup anders als jetzt an normalen Gründungen, also ich würde uns beide jetzt mal als normale Gründer, wir sind ja beide Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin und das wird, denke ich mal, unser Schwerpunkt sein. Und ja, da gibt es noch also viele weitere Gründe, warum man in eine Gründungssituation kommt, absichtlich oder unabsichtlich. Ja, oft kommt dann wirklich auch der Impuls von außen. Ne? So war es bei mir und so ist es bei vielen meiner Kunden auch, dass die sagen, ja, ich kann etwas besonders gut, was andere nicht können und Leute in meinem Umfeld haben mir gesagt, kannst du für mich was erledigen? Ich zahle auch dafür. Wie Fotografie, wie Illustration, wie Webdesign, jemand, der gut texten kann, also bestimmte Talente, die man mitbringt, ohne das jetzt zwangsweise studiert haben zu müssen, aber das kann ja auch der Fall sein. Und dann kommt man auf die Idee der Selbstständigkeit, weil andere einen da so ein bisschen hintragen.
Ja, tatsächlich ist das auch so ein kleiner Aspekt, der bei mir irgendwie noch mit reingespielt hat, weil ich immer mal, also so spätestens ab dem Moment, wo ich halt auch so meine Social-Media-Weiterbildung gemacht hatte und für viele ist so, ach, die kann Social Media, die kann ja dann auch Grafikdesign und dies und das und jenes. Das ist ja für viele Laien auch irgendwie alles das Gleiche.
Ja.
Und dann kam nämlich so die erste Kollegin auf mich zu und meinte, ah, wir brauchen für unseren Kindergartenförderverein einen neuen Flyer. Kannst du uns einen Flyer erstellen? Und ich in meiner selbstbewussten Art war so, natürlich kann ich das machen. Ne? Manchmal muss man sich ja auch selbst ein bisschen herausfordern und der Flyer ist auch wirklich toll geworden. Und so ist dann halt bei mir auch, glaube ich, der erste Schritt so zwischen der Wunsch wurde geweckt, selbst selbstständig zu sein und ich habe es dann auch wirklich gemacht, so ist es halt immer schritteweise so auch weitergegangen, ne? Also es war jetzt kein 0 auf 100 Start und ich war ja dann auch ein paar Monate vor der hauptberuflichen Gründung auch schon nebenberuflich selbstständig. Genau, aber so sind dann halt auch manchmal immer mal ein paar Schritte weiter hin zum Ziel.
Ja, absolut. Ne? Und dann gibt es natürlich auch andere Menschen, da hat es dann wenig mit Zufall zu tun, sondern die haben so einen ganz festen Plan. Solche Menschen gibt es ja auch oder soll es geben. Ich kenne da gar nicht so viele von, aber die schon einen Lebensplan haben dann wirklich sagen, ja, natürlich so, ne, ich studiere jetzt BWL und danach gründe ich natürlich. So ein Motto, egal was, aber Hauptsache, es macht mich reich und dann da ergibt sich schon was. Und wenn die erste Gründung nicht klappt, dann halt die zweite und wenn die nicht klappt, dann halt die dritte. Also das ist jetzt wieder ein bisschen mehr aus dem Startup-Bereich. Aber ja, es gibt ja auch Firmenübernahme, Nachfolge, ne? Zu sagen oder auch danach zu schauen, wer möchte denn sein Business aufgeben, wo kann ich reingehen als Nachfolger? Das ist dann ja häufig im Einzelhandel, im Handwerk, in der Gastronomie so, dass da auch über Nachfolgeregelungen eine Selbstständigkeit dann entsteht.
Ja, auf jeden Fall. Aber du hast da gerade zwischendurch mal eben den Punkt erwähnt, selbstständig werden, um reich zu sein, was ja auch irgendwie für ein paar Leute ein Beweggrund ist, wirklich in die Selbstständigkeit reinzugehen, um eben sehr viel Geld zu verdienen, um dann vielleicht auch wie recht früh ausgesorgt zu haben. Davon kenne ich tatsächlich persönlich, glaube ich, niemanden. Zumindest jemanden, der mir das so offen erzählt hatte. Aber was ich als anderen Grund kenne, auch so eher so ein relativ ich-bezogener Grund, den mir viele nennen und der auch bei mir am Ende mit ein Unterpunkt war, ist halt eben dieses Thema freie Zeiteinteilung, für sich selbst zuständig zu sein, niemand anderem Rechenschaft ablegen zu müssen, außer vielleicht den Kundinnen und Kunden, aber dass man halt sehr flexibel und sehr frei ist in seiner Arbeit.
Genau, also das macht Selbstständigkeit ein Stück weit aus. Es kommt dann sehr auf, ich sag mal, den eigenen konkreten Beruf an und auf die Auslastungssituation auch. Also ich sage immer gerne so, es gibt so einen Sweet Spot bei der Auslastung. Also wenn man Zeit gegen Geld arbeitet, dann würde ich sagen 50% Auslastung, vielleicht auch 60%. Das fühlt sich alles noch nett an. Dann hat man Zeit für schöne Netzwerkevents und ja, zum Sport zu gehen und am Abend vielleicht ordentlich Feierabend machen. Also wenn man sein eigenes Zeitmanagement gut im Griff hat und kann dann abends sich wieder den Nerd-Themen widmen, kleine Serien schauen oder was auch immer. Und wenn die Auslastung so Richtung 70-80% geht, also wenn dann wirklich irgendwann 40 Wochenstunden bei einer Vollzeitselbstständigkeit bezahlte Auftragsarbeit sind, dann sitze ich dann eben plötzlich auch am Wochenende da und mache dann meine Buchhaltung und bereite dann meine Social-Media-Posts vor oder was halt sonst noch zu tun ist, was also erstmal kein Geld bringt und trotzdem Zeit kostet, egal ob ich das nun mit KI mache oder nicht. Also es kostet halt alles einfach Zeit und ich möchte ja vielleicht auch ein bisschen Puffer haben zwischen meinen Kundenterminen und so weiter und so fort. So, und das wenn wir da jetzt vielleicht auch denken wieder an jemanden, der eine Praxis hat, so Heilpraktiker oder so, ja, und dann dauert eine Behandlung halt 50 Minuten, dann hat man 10 Minuten Pause in Anführungsstrichen, dann kommt ja der nächste Patient, dann hat man halt auch nur 8 Termine am Tag. Und wenn ich dann nur 7 verkaufe, dann habe ich zwischendurch eine Stunde auch Mittagspause. Wenn ich aber alle 8 Termine verkaufe, dann wird es schwierig mit Mittagessen und so weiter. Also man muss da schon immer auch sehr sehen, wie teile ich mir die Zeit ein, wo setze ich auch Grenzen. Das, ich finde auch Zeitmanagement also wahnsinnig wichtiges und ein tolles Thema, wollen wir heute jetzt nicht so vertiefen. Aber du hast völlig recht. Also im Idealfall habe ich eine relativ freie Zeiteinteilung. Ich treffe alle Entscheidungen selber, was gleichzeitig eben auch immer natürlich eine Belastung auch darstellen kann. Ich habe meine Kunden, die haben eine Erwartungshaltung an mich, die muss ich irgendwie erfüllen. Ansonsten ist da einfach sehr viel Freiheit und gleichzeitig auch sehr viele Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Ich benutze das Wort mal ganz absichtlich, weil ich finde, man sollte immer eher sagen, ich möchte. Ja, und ich habe es selber vor. Es ist mein Plan, etwas zu tun. Aber als Selbstständiger, ja, kommt man nicht dran vorbei an Buchhaltung und Steuern und zu verstehen, wie vielleicht auch die Krankenversicherung für Selbstständige funktioniert und welche Versicherung man sonst noch so braucht. Und das sind dann ja die Themen, auf die die meisten Menschen nicht so viel Spaß daran haben. Auch da gibt's Ausnahmen. Ich mache Buchhaltung wirklich sehr gerne. Aber ja, also die Selbstständigkeit bringt Herausforderungen mit sich und hat gleichzeitig viele Vorteile. Und unterm Strich ist es, glaube ich, für uns beide einfach genau das Richtige.
Ja, das denke ich auch. Und klar, ich meine, es kann auch immer mal zu ungünstigen Situationen kommen oder man kann natürlich auch, also wenn man sich seine Auslastung auch irgendwie quasi selbst einteilen kann, ist man da ja auch wieder ein bisschen selbst mit bei, ob man sagt, ich möchte mehr Freizeit haben oder ich möchte möchte vielleicht auch mehr Geld verdienen. Das ist natürlich auch irgendwie schon wieder ein Punkt von Selbstbestimmung und von eigener Flexibilität, ne?
Ja.
Also es ist kein Chef, der oben drüber steht und sagt, du musst aber heute 2 Überstunden machen, weil das Projekt muss noch fertig, sondern man kann selbst sagen, okay, ich mache jetzt die 2 Überstunden, weil ich gerne noch die beiden zusätzlichen Termine machen möchte oder weil ich gerne das zusätzliche Projekt annehmen möchte oder so.
Ja, genau. Und auch dieses, also die To-Do-Liste leerarbeiten, Haken dran machen, das ist ja etwas, was auch, glaube ich, einfach so im Gehirn entsprechende Hormone ausschüttet, ja, dass man zufrieden mit sich ist, dass man stolz auf sich ist, auch vielleicht besser einschlafen kann, weil man weiß, wichtige Themen sind erledigt. Ich glaube, das kennen die Selbstständigen alle.
Auf jeden Fall, ja.
diese Motivation, auch zu wissen wirklich, wofür man aufsteht. Wir haben ja auch, muss man ja sagen, also auch durch diese Veränderungen im IT-Bereich, im Medienbereich, durch Web 2.0 und so weiter, viele, viele neue Geschäftsideen, die dadurch möglich geworden sind. Also einmal Remote-Arbeit an sich, was dann ja durchaus auch Angestellte betrifft. Wir haben es in der Corona-Zeit kennengelernt, ja, mit dem sogenannten Homeoffice.
Ja.
Und das ist ja auch für viele Selbstständige ausschlaggebend, zu gründen, zu sagen, ich kann von zu Hause aus arbeiten, kann für meine Familie da sein. Das betrifft dann häufig dann auch Alleinerziehende oder allgemein dann eben, ne, auch Frauen in der Mütterrolle, wenn das dann entsprechend noch so gelebt wird in den Familien, dass die sagen, naja, ich bin jetzt hier junge Mutter und ich möchte schon ein paar Jahre zu Hause bleiben, viel Zeit mit meinem Kind oder mit meinen Kindern verbringen und ich könnte auch halbtags arbeiten, aber das, was ich mache, das gibt es als halbtags nicht. Das höre ich zum Beispiel häufig aus Finanzberufen, dass Frauen, die Mutter geworden sind, dann wieder einsteigen wollen und irgendwie fest damit gerechnet haben, dass das auch halbtags geht und dass dann die Firmen, also ob nun, ja, Ausnahmen gibt es sicherlich da auch, ne, aber dass dann teilweise Banken, Steuerberatungsgesellschaften, Unternehmensberatung sagen so, nee, das wollen wir nicht so. Ne? Die sind nur halbtags da, immer dann, wenn man von denen was will, dann sind sie gerade schon wieder am Feierabend. Das, was halt teilweise auch sehr vorurteilsbehaftet ist, so, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und also auch angstgetrieben, muss man ja sagen, ne? Von der Unternehmerseite oder von der vorgesetzten Seite angstgetrieben ist und auch dann Vorurteile gegenüber Jüngeren und so weiter und so weiter. Das betrifft dann ja auch also Frauen wie Männer gleichzeitig, ne? Wir haben, ach Gott, ja, ne? Ich wollte eigentlich vermeiden, ins Politische zu gehen, aber ein hat ja gerade etwas auch gesagt, oder eine Politikerin von Lifestyle, Teilzeit.
Genau, genau.
Das ist dann ja etwas, wo, finde ich, der Gedanke zur Selbstständigkeit dann sehr, sehr nahe ist, wenn man merkt, dass das berufliche Umfeld Teilzeit als etwas Negatives wahrnimmt, ja, dann kann ich den Laden auch gleich verlassen und mich selbstständig machen und dann habe ich meine freie Zeiteinteilung und möglicherweise je nach Geschäftsidee sogar die Möglichkeit, trotz nur 20 Stunden, die mir zur Verfügung stehen, trotzdem genauso viel oder sogar mehr Geld zu verdienen. Das hängt natürlich total vom Geschäftsmodell ab, aber das ist etwas, womit dann auch, ja, viele, ich nenne sie mal Gründungscoaches im Allgemeinen, locken, dass sie sagen, guck mal, mach ein skalierbares Angebot, werde reich mit Online-Kursen. Das ist ja mal so ein Thema für sich, ja, womit wir Gründerinnen und Gründer dann auch vielleicht manipuliert werden, gelockt werden. Auch du hast vielleicht auf Instagram schon mal Werbeanzeigen gesehen, ganz konkret für Franchise-Modelle. Ja, werde jetzt auch du selbstständiger Haustiersitter oder so. Sowas kriege ich öfter mal reingespielt, wahrscheinlich wegen der vielen Katzenvideokanäle, die ich abgedeckt habe. Oder werde auch du Nachhilfelehrer und mach deine eigene Firma auf. Und das geht natürlich auch im größeren Maßstab, also Franchise-Nehmer auch bei irgendwelchen Food-Geschichten, McDonald's, was weiß ich was. Ja. Also von extern einfach dieses quasi Angebot hier, werde reich als Selbstständiger, das ist oft ganz, es wird so als Lockmittel benutzt.
Ja, ich kenne das auch ganz, ganz stark. Also ich bekomme nicht das mit dem Haustiersitter oder Nachhilfelehrer, sondern ganz viel von diesen Multilevel-Marketing-Firmen, die sagen, hier Beauty-Bereich und du kannst dein eigener Boss werden oder hier Reinigungsmittel und alles Mögliche, aber wirklich ganz, ganz viel in diesem Multilevel-Marketing-Bereich. Wo ich dann auch immer denke, also wenn das Video schon anfängt mit, ich muss nur noch 10 Stunden von zu Hause arbeiten in der Woche und bin trotzdem reich, dann swipe ich es direkt weg, weil ich weiß nicht, das ist mir dann schon wieder so unseriös, dass ich denke, nee, brauchst mir nicht erzählen.
Ja, das ist sehr schlau von dir, aber genau, da gibt es halt auch Menschen, die darauf reinfallen, ist ein bisschen zu einfach, aber man muss sagen, also dieses Versprechen, irgendwie mit 10 Stunden Arbeit so und so viel 1.000 Euro zu verdienen, das ist halt etwas, das erreichst du damit, wenn du ein paar Jahre im Multilevel-Marketing bist und wirklich überdurchschnittlich erfolgreich bist, dann kann das sein, dass das irgendwann mal in die Richtung geht, weil, also das System wirst du auch kennen und viele Hörerinnen und Hörer auch. Du baust dir ja im Grunde eine Vertriebsstruktur selber auf und fasst deine ganzen Verwandten und Bekannten an, und wenn dann irgendwann 20, 30 Leute in deiner Struktur unter dir sind, verdienst du an deren Provisionen halt mit, und dann kannst du selber halt weniger machen und musst nicht mehr so viele Tupperware verkaufen oder was immer. Also das gibt ja mit allen möglichen, ne, Beauty-Produkte, Nahrungsergänzung, irgendwelche Dinkelkissen.
Ja, das gibt's ja gefühlt inzwischen.
Also da gibt's unglaublich viel, und das ist nicht, also nicht per se irgendwie alles schlecht. Das sind manchmal auch richtig gute Produkte, und naja, Tupperware hat's auch nicht geholfen. Die sind insolvent, soweit ich weiß, was gar nicht wieder der aktuelle Stand ist.
Ja, ich glaube, irgendwie so ein zweiter, wie heißen die, LR Beauty oder so, auch so ein Multilevel-Marketing-Riese, die sind jetzt, glaube ich, auch insolvent gegangen.
Ja, genau, das passiert dann auch, also gar nicht so selten. Und das sind oft Ideen, die haben so einen Boom, die laufen ein paar Jahre richtig gut, und dann irgendwann ist so das, ja, ausgeschöpft, was da zu machen ist, und dann ist es halt auch wieder weg aus der Weltgeschichte. Aber das gibt's mit anderen Sachen natürlich auch. Also insofern, wir haben jetzt über ein paar im Grunde ja auch schon Geschäftsmodelle gesprochen, ne? So dieses Zeit gegen Geld, wo ich dann die freie Zeiteinteilung einerseits habe, andererseits irgendwann, wenn es halt richtig gut läuft, in der Selbstständigkeit dann gar nicht mehr so frei bin. Mhm. Skalierbare Angebote, also selber Kurse anbieten, E-Books verkaufen, digitale Produkte verkaufen allgemein, dieses Remote-Arbeiten auch dann fast schon mehr als Lebensmodell, also gar nicht als Geschäftsmodell, sondern ursprünglich so als Lebensmodell gedacht, dieses eben, ne, ich sitze auf Bali und schreibe da Texte, Werbetexte für jemanden oder eben mache Marketing, Online-Marketing für jemanden. Das geht halt von überall aus. Hauptsache, ich habe eine ordentliche Internetverbindung, und das ist ja auch so ein Phänomen, was jetzt nicht mehr so ganz neu ist natürlich, aber was es erst so seit 10, 12 Jahren, sage ich mal, gibt ungefähr, so dieses digitale Nomadentum, vielleicht auch schon 15 Jahre, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Dass man sagt, Hauptsache, ich kann um die Welt reisen, was ich dann als zum Geld verdienen nehme, genau, was ich zum Geld verdienen nehme, das ist dann ein bisschen sekundär, aber ich kann halt immer dahin, wo gerade die höchsten Wellen zum Surfen sind oder so.
Ja. Ja, das ist auch dieses Thema Leben, um zu arbeiten, oder Arbeiten, um zu leben. Ne? Also was steht für einen selbst so ein bisschen im Vordergrund? Worauf setzt man sein Hauptaugenmerk auch im eigenen Leben?
Ja, absolut. Und genau, da gibt's ja diesen Begriff der Work-Life-Balance, und ich gehöre zu denen, die viel lieber sagen Life-Work-Balance tatsächlich, obwohl ich ja noch aus der anderen Generation komme, die vielleicht ursprünglich nicht ganz so sehr gepolt war auf ich möchte mein Leben selber gestalten und ja, soll irgendwie alles gut passen. Aber also ich sehe das absolut so. Und gerade wenn man sich selbstständig macht, dann sollte alles passen. Also ich persönlich finde, eine Selbstständigkeit lohnt sich dann, also wenn es nicht gerade äußere Zwänge gibt oder so, lohnt sich dann, wenn ich sie relativ frei gestalten kann, wenn ich die Aussicht habe, mindestens genau so viel zu verdienen wie in einer vergleichbaren Festanstellung, also mit einer vergleichbaren Tätigkeit, und ich dann aber trotzdem auch die gleichen Benefits habe wie in einer Festanstellung, also eben 6 Wochen Urlaub im Jahr. Also das kann man ja frei entscheiden. Wenn dir 4 Wochen reichen, dann reichen die 4 Wochen. Das ist auch fein. Aber grundsätzlich, finde ich, sollte es möglich sein, und das hängt natürlich sehr am Umsatz und am Gewinn, dass ich in der Lage bin, 6 Wochen Urlaub zu machen, also auf gut Deutsch 6 Wochen kein Geld zu verdienen, wenn ich denn Zeit gegen Geld arbeite. Und ja, auch auf mir leisten kann, an Feiertagen wirklich komplett frei zu machen und genug Zeit für Freunde und Familie habe. Also wenn eine Selbstständigkeit nur funktioniert, wenn ich 70, 80 Stunden die Woche arbeite, dann ist es aus meiner Sicht dann eben kein guter Tausch. Dann kann ich ja auch weiter in der Unternehmensberatung arbeiten und da dann meine 80 Stunden die Woche arbeiten, was ja teilweise auch dann verlangt wird in dieser Branche. Also das muss dann jeder selber wissen. Ja. Vielleicht sagt man auch, ich habe dann trotzdem noch den Benefit, dass ich selber die Entscheidung treffe. Und die Arbeitszeit ist gar nicht das Problem, sondern dann halt die doofen Vorgesetzten oder so. Dann kann das trotzdem ein guter Tausch sein. Also es hängt immer sehr am Einzelfall, an der eigenen Situation. Und ja, deswegen glaube ich, hat wirklich jeder seine eigene Gründungsgeschichte. Und ja, ich finde diese Unterschiede wichtig. Und entsprechend berate ich meine Kundinnen und Kunden auch und sage, bau dir deine Selbstständigkeit so, dass sie dir gut gefällt.
Ja, und ich denke, das ist das Wichtigste. Also man, wie du auch schon sagst, man kann das halt nicht alles so über einen Kamm scheren. Schon alleine bei uns hat man ja gesehen, wie unterschiedlich das auch wirklich konkret sein kann, wie unterschiedlich der Weg sein kann und die Motivation sein kann. Deswegen, und da gibt's natürlich auch, wir haben ja jetzt auch ein paar Gründe genannt, warum man überhaupt selbstständig wird. Aber ich glaube, es gibt noch so unglaublich viele mehr, die halt dann sehr, sehr stark von der individuellen Situation abhängen, ne? Also auch so Themen wie Arbeitslosigkeit oder erfolglose Jobsuche oder so kann natürlich auch nochmal mit reinspielen, ja? Für viele Menschen, ja.
Total, also in dem Bereich wird ja auch geforscht und in der Forschung gibt es auch diesen Begriff der Notgründung und der Gegenpart wäre die Chancengründung. Also ich will da jetzt gar nicht so tief in diese wissenschaftlichen Betrachtungsweisen reingehen, die ja auch ein Stück weit einengend sind, muss man sagen. Also es kann ja auch beides sein. Also halb Notgründung, halb Chancengründung. So war es bei mir ja, muss man ja auch sagen. Also die Möglichkeit zu sagen, ich kann mit meinem Marketingwissen Geld verdienen. Und gleichzeitig auch die Situation, demnächst läuft mein Arbeitslosengeld aus. Wenn ich jetzt gründe, habe ich die Chance auf ein Fördermittel, was mir dann nochmal ein paar Monate Geld gibt. Also es ist dann ja heute auch mit dem Gründungszuschuss. Das kann ja auch eine Motivation sein. Und genauso ist es ja auch gedacht. Also solche Fördermittel gibt es da, um Menschen in die Gründung zu bringen und damit auch aus der Arbeitslosigkeit rauszubringen. Und dann zu sagen, naja, so im Schnitt klappt eine Gründung, eine normale Gründung zu 80%, also dass man nach 5 Jahren noch selbstständig ist. Auch das sind so Daten aus der Forschung, aus Studien. Das ist ja das, was der Staat dann auch möchte, dass die Leute eben nicht dann aus dem Arbeitslosengeld in Bürgergeld rutschen, beziehungsweise Bürgergeld heißt ja jetzt inzwischen Grundsicherung.
Ja, ich glaube, genau. Grundsicherung ist es jetzt.
Genau. Mal gucken, wie es dann in 4 Jahren heißt, wenn die Regierung das dann wieder umbenennt. Nein, also genau, man soll halt nicht aus Arbeitslosengeld in die Grundsicherung rutschen, stattdessen lieber gründen und viele bleiben auch dabei und werden damit erfolgreich, obwohl das vielleicht gar nicht so die eigene Idee war. Also aus Studiensicht dann ganz klar eine Notgründung ist, die dann gleichzeitig natürlich auch Chancen hat und wenn es dann gut läuft, ja, dann sind ja alle happy, also die Gründerin plus Umfeld plus ganz theoretisch dann auch noch der Staat, der sagt, ich muss hier keine weiteren Sozialleistungen zahlen für die Person, sondern die Person zahlt selber Sozialleistungen ein, zumindest Krankenversicherung. Und insofern ist dann allen geholfen und insofern finde ich, dass Selbstständigkeit wirklich auch ein super Modell ist, um wirklich aus der Arbeitslosigkeit rauszugehen oder überhaupt gar nicht erst arbeitslos zu werden. Also es hat schon viele gute Aspekte.
Auf jeden Fall. Ja gut. Ich überlege gerade, haben wir sonst noch irgendwas dazu zu sagen? Weil ich muss sagen, wir reden jetzt auch schon eine ganze Zeit lang. Es ist langsam Zeit für einen Feierabend, oder? Was sagst du?
Ja, ich finde, genau, wir haben ganz viel geredet über Gründe, warum man gründen sollte. Und insofern bleibt, glaube ich, noch ein Thema übrig. Also um auch dem Namen des Podcasts gerecht zu werden. Warum sind wir beide eigentlich Nerds? Oder was macht uns zu Nerds? Was macht dich zum Nerd, Theresia?
Wir hatten es ja ganz am Anfang schon mal ganz kurz angeschnitten, dass hinter mir, hinter meinem Schreibtisch, so wunderbare Pen-and-Paper-Regelwerke stehen und Trading-Card-Game-Karten, um genauer zu sein, Magic the Gathering. Und ja, das sind beides zwei so meiner absolut liebsten Hobbys, gepaart mit Videospielen, gepaart mit, das ist zwar ein bisschen spezieller, aber auch Theaterspielen, Amateur-Theaterspielen. Und ich glaube einfach wirklich so mein komplettes Hobby, halt das, womit ich mich in meinem Live-Teil von Work-Life-Balance beschäftige, ist halt einfach sehr, sehr viel in diesem Nerdy-Bereich drin.
Ja? Genau, du machst ja auch Pen and Paper, ne? Also Rollenspiel.
Genau.
Ist ja auch ein Thema bei dir und da gehst du auch gerne mal zu einer Convention und so, habe ich mitbekommen. Oder ja, ich glaube, Livestreams machst du auch, ne? Zum Thema Rollenspiel.
Genau. Ich bin da auch in so einem Content-Creator-Projekt mit drin, wie da halt dann manchmal in Livestreams oder in Studioaufnahmen oder gehe auf Conventions, aber ich spiele natürlich auch super, super gerne irgendwie in so Tischrunden. Das kommt ehrlich gesagt momentan leider ein bisschen zu kurz, aber vielleicht eines Tages wieder. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und ja, wie gesagt, also dieses komplette Thema, also Pen and Paper und was ja, also Theaterspielen ist ja auch irgendwie ein bisschen daran angelehnt. Man schlüpft auch in Rollen. Klar, nochmal in einem ganz anderen Rahmen als am Spieltisch daheim, aber man verkörpert eine Rolle, man erlebt zusammen eine Geschichte. Das finde ich halt einfach sehr schön und sehr spannend und auch wirklich ein sehr, sehr wertvolles Hobby.
Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Und tatsächlich, also gibt es da ganz klar Parallelen und ist bei mir so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, so der Nerd-Erweckungsmoment war für mich, wie viele aus meiner Generation halt, Star Wars. So, das der erste Teil, den ich gesehen habe, war tatsächlich Das Imperium schlägt zurück. So irgendwie als Siebenjähriger müsste das gewesen sein.
Okay, du musst mir mal eben auf die Sprünge helfen. Der wievielte ist das?
Episode 5 nach der Neunzählung, eigentlich der zweite Kinofilm damals von George Lucas. Und das hat mich total geflasht. Man hat natürlich vorher auch schon im Alter von 7 mal den einen oder anderen Film gesehen. Ja, vielleicht irgendwie, ne, auch mal Walt Disney Zeichentrickfilme im Kino. Meine Mutter hat damals tatsächlich bei Karstadt Star Wars Spielzeug verkauft und von Kenner Parker, das war damals die Herstellerfirma, und ich fand das Spielzeug total super und ich glaube, mir war als Kind erstmal gar nicht bewusst, dass das ursprünglich Kinofilme waren und irgendwann haben meine Eltern so, ja, heute gucken wir Krieg der Sterne im Kino und das war dann mein absoluter Lieblingsfilm, natürlich, auch wenn ich nicht alles verstanden habe, mit 7 Jahren muss ich wirklich sagen, aber hat man den halt im Kino gesehen und dann gab es den irgendwann auf VHS, dann hat man den auf VHS x-mal gesehen, ich weiß gar nicht wie oft und natürlich, na, dann kam ja irgendwann der dritte Teil, dann kam irgendwann der erste Teil nochmal ins Kino, dann hat man irgendwann endlich alle drei gehabt und zusammenbekommen, wie da die Reihenfolge ist und ich fand damals einfach, dass diese Filme sich massiv unterschieden haben von allem anderen, was da so im Kino war. Also nicht umsonst waren da auch Leute wie George Lucas und Steven Spielberg, einfach so diese Blockbuster-Regisseure, die einfach ihre Filme nochmal so ein bisschen anders gemacht haben als andere. Star Wars hat ja, das wissen wir alle, so einen riesen Einfluss auf die Popkultur an sich, wird ständig zitiert seitdem, ja, wenn irgendjemand dann sagt, ja, Luke, ich bin dein Vater, dann
dann weiß jeder Bescheid.
Worum es geht, genau so. Und das wird ja auch parodiert und so weiter. Und also ich finde, das ist so ein typisches Merkmal von diesen ganzen Nerd-Themen, dass die sehr oft sich gegenseitig zitieren, also diese gegenseitigen Referenzen, die da häufig vorkommen. Und das mag ich sehr. Und davon gibt's heute halt jede Menge. Also früher konnte man so gute Fantasy-Filme an einer Hand aufzählen, auch Science-Fiction-Filme. Gab es dann auch nicht in Massen, aber das waren dann halt meine Lieblingsfilme einfach. Alles, was nach Science-Fiction aussah, wollte ich sehen als Jugendlicher. Dann hat man halt irgendwann angefangen, auch Science-Fiction-Romane zu lesen. Und dann kamen irgendwann die Berührungspunkte mit Rollenspiel. Tatsächlich über Computerspiele. Also mit Computerspielen habe ich sehr früh angefangen. Also ja, auch an diesen Dattelautomaten noch gestanden im Italienurlaub. Ja, wirklich so als 6-jähriger Steppke dann und dann schmeißt man da irgendwie, was weiß ich, ne, irgendwie 1.000 Lira ein oder was da so die Einheit war. Und da konnte man da ein bisschen Space Invaders spielen und dann hatte man den ersten Atari VCS selber zu Hause. Und dann, ja, habe ich eine Computerspielezeitschrift abonniert gehabt. Da war dann ganz oft die Rede von D&D, also Dungeons and Dragons.
Ja.
Ja, und konnte damit erst nichts anfangen. Dann liest man das immer wieder und dann natürlich, weil es dann hieß, dieses und jenes Computerspiel basiert auf den Dungeons and Dragons Regeln. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, irgendwie das, also wenn es dazu Regelbücher gibt, dann kann man ja vielleicht mal gucken, wo man die bekommt. Und damals gab es noch keinen Onlinehandel, das muss man auch ganz deutlich sagen, gab es noch nicht mal Amazon, zumindest nicht in Deutschland verfügbar. Also wir reden hier über die 90er Jahre, ne? Anfang ja. der 90er.
Da musste man noch in einen Rollenspielladen gehen und schauen oder in die Buchhandlung, ob es das da gibt.
Ganz genau. Ja, also es gab dann einen Rollenspielladen, der war neu in Harburg. Also Harburg ist so ein südlicher Stadtteil von Hamburg, für diejenigen, die sich nicht auskennen in Hamburg. Und also ein bisschen verschlafen, sage ich mal, und jetzt nicht bekannt dafür, dass da irgendwie die tollsten Läden sind. Auch heute nicht, muss man sagen. in Hamburg. Aber so, dass da ein Rollenspielladen war, das war schon was Besonderes. Und das war das dann auch ganz schnell der Treffpunkt für alle, die in die Richtung irgendwie Interessen hatten. Und da gab es dann diese ominösen 20-seitigen Würfel. Und ja, da sind wir eingestiegen mit dem Spielleiterhandbuch von A, D und D. Also man hat es ja alles schön deutsch ausgesprochen. Also Advanced Dungeons and Dragons, das war dann die quasi zweite Auflage von Dungeons. Das gab es auf Deutsch. Dann hat man ein Spielleiterhandbuch gehabt, hat sich gewundert, dass man damit ja gar nicht spielen kann. Gemerkt, oh, wir brauchen noch das Spielerhandbuch. Mist, nochmal 30 D-Mark ausgeben oder 40 oder was das damals war. Viel Geld, wenn man noch zur Schule geht.
Ja.
Und dann hatten wir eine Gruppe, erst mit irgendwie 4 Jungs, dann kamen später noch 2 Mädels dazu. Und dann war ich da halt mit 15, habe ich angefangen mit Rollenspiel. Und fast durchgehend seitdem, also seit weit über 30 Jahren mache ich Rollenspiel jetzt.
Das ist so crazy lang. Also ohne dir zu nahe treten zu wollen, es ist für mich eine sehr, sehr lange Zeitspanne. Ich bin ja selbst in dieses Rollenspiel-Hobby vor, weiß ich nicht, ich glaube 8 Jahren. erst vor 8 Jahren eingestiegen. Das, ja.
Ja, aber du hast viel mehr Systeme gespielt als ich, haben wir ja schon mal rausgefunden. Also bei mir tatsächlich im Grunde AD&D, dann irgendwann noch MechWarrior, das Rollenspiel und Shadowrun. Mhm. So, das die ersten, dann hat man irgendwann natürlich angefangen, eigene Hausregeln zu machen und mit denen ewig gespielt und dann eine Kampagne über 13 Jahre. Und was wir jetzt aktuell gerade so machen, da können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Ich habe jetzt tatsächlich gerade wieder eine Kampagne am Laufen. Ich als Spielleiter bin sehr happy darüber. Und insofern, da haben wir noch, glaube ich, ganz viel auch über nerdige Dinge und Rollenspieldinge zu sprechen bei den nächsten Ausgaben.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch jetzt schon sehr, sehr spannend, wenn ich nämlich bei mir zurückdenke, wie bin ich überhaupt so in diese Nerd-Hobbys reingekommen? Also was war mein Nerd-Erweckungsmoment, Wie du es so schön gesagt hast? Zu der Zeit, in der ich halt so groß geworden bin, war ja schon eine Flut an Science-Fiction-Filmen da, an Fantasy-Filmen. Da gab es ja irgendwie schon alles und man ist ja, also ich selbst bin ja zum Beispiel auch mit Harry Potter groß geworden. Ne?
Ja.
Und das war irgendwie da schon total Teil vom Alltag und halt auch gar nicht so unbedingt so ein total nerdiges Ding. Ich glaube, was für mich so ein bisschen der Einstieg in die Nerdwelt war, war die PlayStation 2 mit GTA. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das war. Ich glaube, GTA San Andreas. Es war das erste Videospiel, was ich damals gespielt habe, was ich auch so ein bisschen vor meinen Eltern verstecken musste, weil ich ein bisschen zu jung dafür war, um das überhaupt zu spielen. Wo ich aber festgestellt habe, hey, Videospiele sind ja eigentlich echt ganz cool. Und darüber ist dann so ein bisschen der Einstieg bei mir gewesen. Und dann ging es sehr schnell in die Nerdigkeit rein.
Ja, wenn man da einmal eintaucht, kann man, also merkt man einfach, es gibt viel mehr, als dass man sich mit allem beschäftigen könnte.
Ja.
Was ich finde, das ist ja sowas, was manchmal so fast ein bisschen erdrückend ist oder bedrückend wirkt. Man kann nicht alle coolen Serien gucken. Man kann nicht alle Rollenspielsysteme ausprobieren und man kann auch nicht alle coolen Romane und lesen und Filme gucken und nicht alle tollen Rollenspielblogs lesen. Da gibt's halt heute sehr viel und früher, wir hatten ja nichts, möchte ich fast sagen. Ja, also ein blöder Spruch irgendwie immer. Aber nein, man hat dann den einen Rollenspielladen gehabt, den man mit dem Bus erreichen konnte, so ungefähr, also in der eigenen Reichweite lag. Dann irgendwann gehört, oh, es gibt in Hamburg drüben, ja, also Harburg liegt südlich der Elbe, also in Hamburg drüben, da gibt es dann noch 2, 3 andere Rollenspielläden. Da ist man dann irgendwann mal hingefahren oder hat sich noch von den Eltern hinfahren lassen, weil man noch keinen Führerschein hatte und weil die vielleicht jetzt nicht direkt so gut zu erreichen waren mit Öffis. Und der war dann größer, der Laden, und der hatte mehr Auswahl. Und der wusste auch genauer, wann kommen die nächsten AD&D-Bücher auf Deutsch raus oder sowas. Und also man hatte nicht diese leicht zugängliche Information, die man heute hatte. Und ich muss sagen, das begeistert mich immer wieder aufs Neue, dass also Nerd sein heute völlig normal ist, dass sich damit Blogs und Podcasts und teilweise ja Fernsehsendungen mit beschäftigen. Ja, wenn ich jetzt an Game One oder Game Two denke, dass Leute wissen, was LARPen ist und dass so ein 20-seitiger Würfel nicht mehr was völlig Komisches, Exotisches ist, wo die Leute drüber lachen. Das ist ja ein seltsamer Würfel. Ja, wir haben Serien wie Stranger Things, die dann ganz stark das Rollenspiel auch thematisieren. Also Nerd sein ist cool, kann man vielleicht sagen. Es ist vor allem etwas, was normal geworden ist. Ja. Also wofür niemand mehr ausgelacht wird. Und es ist Bestandteil der, ich sag mal, Mainstream-Medienkultur geworden, auch durch Blockbuster-Serien wie Big Bang Theory, wo es dann ja auch immer wieder um Rollenspiel ging, aber auch ganz ums Nerdtum an sich, muss man ja wirklich sagen.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort und eine gute Hinleitung zur nächsten Folge, wo wir dann ja vielleicht auch mal drüber sprechen, was passiert denn eigentlich beim Gründen, was ändert sich da? Schauen wir mal, ob das ein gutes Thema ist für die nächste Folge.
Ich fände es auf jeden Fall sehr spannend, aber selbst wenn es das nicht werden sollte, ich glaube, wir haben im Laufe der Folge schon so viele Themen einfach identifiziert, die auch meine Folge wert wären, wo wir auf jeden Fall auch mal drüber sprechen sollten. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich drauf.
Ich mich auch, auf jeden Fall. Dann vielen Dank für die ganze Vorbereitung. Man darf an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, dass Theresia hier die Herrscherin der Technik ist und Aufnahme und Schnitt und alles, was noch dazu gehört, übernimmt. Und natürlich das Titelbild baut für den Podcast. Und insofern vielen Dank dafür an dieser Stelle.
Sehr gerne und vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass du auch weiterhin hoffentlich mit dabei bist.
Ja, auf jeden Fall.
Ich freue mich drauf und ich glaube, das wird ein sehr, sehr cooles Projekt.
Genau, das wird es auf jeden Fall.
Ich glaube, mit den Schlussworten können wir uns verabschieden und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören euch allen da draußen und wir wünschen euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr die Folge gehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Mögen die Würfel mit euch sein. Bye, bye.